Hallo und herzlich willkommen am Wahlsonntag. Und ja, wir sind wirklich am Wahlsonntag und zwar ziemlich früh am Wahlsonntag unterwegs. Das ist die früheste Aufnahme, die wir bisher haben. Zählt man mal die Nachtaufnahmen, die über Mitternacht hinausgehen, nicht mit. Wir haben jetzt uns echt früh verabredet und eigentlich das Abschweifen schon vorgelagert, vor die Aufnahme gepackt. Es lag ganz einfach daran, dass wir jetzt gerade schon über die Politik diskutiert haben. Wäre wahrscheinlich auch spannend für euch da draußen gewesen, aber den roten Record-Button haben wir jetzt erst gedrückt.
Ja, wäre spannend gewesen für die, die das Abschweifen genießen. Das ist ja die Mehrheit von euch. Aber es gibt ja auch welche, die es uncool finden. Insofern ganz gut, dass wir es für uns gemacht haben. Wir haben im Prinzip auch nur rekapituliert, worüber wir in den letzten Wochen sowieso immer wieder gesprochen haben oder in den letzten Jahren teilweise auch. Aber ja, es ist die früheste Aufnahme der Blutrausch-Geschichte, 7 Uhr morgens. Es fühlt sich irgendwie so total gar nicht richtig an, jetzt hier zu sitzen. Aber irgendwie auch schon, müsste ich nachher nicht noch arbeiten, so eine 10-Stunden-Schicht, dann wäre das viel, viel entspannter. Aber naja, ich habe True Crime natürlich im Gepäck, Trommelfeuer aus der True Crime-Kanone. Ich habe einen kleinen Fall mitgebracht, weil ich dachte, wenn wir schon so früh anfangen, dann will ich jetzt keinen ausschweifenden Fall erzählen. Ich bin so ein bisschen in Zeitdruck ja auch heute dann durch die Wahl nachher und den Schichtbeginn. Und ja, da dachte ich, ich erzähle eine kleine, aber dennoch haarsträubende Geschichte aus deinem Heimatland Spanien. Aber nicht den ominösen spanischen Fall, sondern einen anderen Fall, der sich dort vor 20 Jahren zugetragen hat.
Cool, wir hören endlich den spanischen Fall. Nicht.
Nein. Wir sind in Barcelona heute, also manche sagen die heimliche Hauptstadt Spaniens, eine wirklich wunderschöne Stadt. Bist du schon gewesen dort? Hast du das Vergnügen schon gehabt?
Das war einfach der wunderbarste Landeanflug ever. Man muss sich vorstellen, halt so ein Flug durch über die Wolken, wie man halt so fliegt. Und aber draußen unten war es total weiß und grau, weil man eben über die Wolken flog und gar kein Gefühl dafür hatte, wie das Wetter gerade in Barcelona ist. Dann ist unser Flieger dann quasi durch die Wolken durchgeflogen und dann sah man dann diese endlos lange, wunderbare Promenade und alles schön am Strahlen, wunderbar. Es war ein total atemberaubender Moment, muss ich sagen. Und ja, also Barcelona ist einfach eine wunderbare Stadt, hat ganz viele wunderbare und schöne Sehenswürdigkeiten. Man muss gleichermaßen auch, weil wir hier beim True Crime sind, durchaus aufpassen. Also ich habe quasi so einen Handtaschendiebstahl direkt vor meiner Nase erlebt. Sehr raffiniertes Duo hat da zugeschlagen, so Fahrraddiebe waren das. Deswegen muss ich natürlich in diesem Kontext, kann ich das direkt erwähnen, obwohl ich eigentlich gerade schöne Erinnerungen berichtet habe über Barca. Ja, aber was soll man sagen, eine wunderschöne Stadt, definitiv. Ich hätte da mal fast studiert, habe mich aber dann für eine andere Stadt, ein anderes Land entschieden. Und ansonsten hat sie auch die zweitbeste Fußballmannschaft in Spanien, also von daher echt gut.
Ja, eine Fußballmannschaft von großem, großen Glanz und Ruhm. Wer jetzt da Bester und Zweitbester ist, da kann man drüber streiten. Aber ja, aber es geht nicht nur glanzvoll zu in Barcelona. Wir sprechen heute über ein Thema, das ja, ich ganz interessant finde zu beleuchten. Wir sprechen über Gewalt gegen wohnungslose Menschen. Und das war, wie gesagt, ein Fall, der vor 20 Jahren in Spanien für sehr, sehr große Presse gesorgt hat und für sehr große Bestürzung. Aber steigen wir mal ein mit einer Schätzfrage erneut, weil du die so gerne magst. Was denkst du, wie viele Menschen in Deutschland wohnungslos sind? Ich nehme es einfach vorweg, weil wir sind, wie gesagt, zeitlich also ein bisschen dünn eingebunden. Es sind etwa 531.600 Menschen wohnungslos. Das ist natürlich eine Schätzung. Du weißt ja natürlich auch nicht bei manchen Leuten, die vielleicht reisende Wohnungslose sind, die aus dem europäischen Ausland ein- und ausreisen. Manche bewegen sich da ja hin und her. Ich habe auch schon deutsche Wohnungslose in Frankreich, in Spanien, in Portugal getroffen. Dadurch verschieben sich solche Zahlen natürlich immer so ein bisschen, aber ungefähr so etwas über 500.000 Menschen, die natürlich aus den unterschiedlichsten Gründen dann auf der Straße leben. Es gibt ja immer diesen Spruch, in Deutschland muss niemand wohnungslos sein, und das stimmt natürlich in Grundzügen auch, aber manche entscheiden sich bewusst für das Leben auf der Straße, weil eben die Anforderungen, die an sie gestellt werden für eine Wohnung, ihnen dann schon irgendwie zu nervig oder zu hoch sind und andere könnten diese Anforderungen schlicht nicht leisten aufgrund von psychischen oder gesundheitlichen Problemen, Suchtproblematiken. Also es muss niemand auf der Straße leben, ist immer so ein bisschen so, finde ich, es stimmt, aber es blendet die Realitäten vieler Menschen sehr stark aus. Mhm.
Ja, krasse Zahl, 500.000. Ich war deutlich niedriger in Gedanken und ist natürlich sehr viel. Das kann man nicht leugnen.
Seit 1989 gibt es auch eine Statistik, die ganz eindeutig einfach nur Gewalttaten gegen wohnungslose Menschen erfasst in Deutschland. Da sprechen wir zwischen 1989 und 2023 von 2200 Fällen und das sind keine Gewalttaten untereinander im obdachlosen Milieu, sondern Angriffe von nicht wohnungslosen auf wohnungslose Menschen aus verschiedensten Gründen. 565 davon endeten tödlich, also keine Ahnung, jemand hat sich dann einfach einen Obdachlosen ausgesucht als Ventil zum Frustablass, sagen wir es mal so. Das sind teilweise erschreckende Zahlen und da geht man natürlich auch davon aus, dass die Dunkelziffer auch nochmal deutlich drüber liegt.
Ja, krass. Wie viel waren es jetzt insgesamt? 3000 oder was hast du gesagt?
2200.
2200 und 500 töten. Ja, ist heftig, ne? Das ist wirklich viel.
Ja, und über einen solchen Fall, der eben ja irgendwie unerklärlich ist, weil es einfach dieser Gewaltexzess ist gegen einen Menschen, der ohnehin schon am Boden liegt, sprechen wir eben heute. Wie gesagt, in Spanien damals für große Wellen geschlagen, eben auch wegen der Identität der Täter bzw. deren Alter.
Okay.
Bevor wir jetzt aber nach Barcelona im Jahr oder in den Dezember 2005 gehen, fängt unser Leben erstmal ganz woanders an, nämlich in León, Hauptstadt der spanischen Bundesstaaten Castilla y León. León ist so eine Stadt vergleichbar mit unserer Heimatstadt von der Größe her, 100, 120.000 Leute, also überschaubare Geschichte. Und da wird 1954 Maria del Rosario Rinal geboren, die später unter dem Namen Charo bekannt sein wird. Das ist so ihr Spitzname, Charo and Rinal. So ist sie auch in den Medien dann immer genannt worden. Deswegen bleiben wir auch bei Charo. Die verbringt da allerdings nicht viel Zeit ihres Lebens. Ende der 50er, als sie so 5, 6 war, da ging es dann eben nach Barcelona. Die Familie hat sich da berufstechnisch bessere Chancen erhofft, wie das oft so ist, einfach ein Weg in eine etwas größere Stadt. Die Mutter ist Lehrerin, der Vater arbeitet bei einer Brauerei und ja, da bietet natürlich so eine Metropole wie Barcelona einfach nochmal andere Möglichkeiten als so ein etwas kleineres Nest wie León. Hm. Zumal es da in Spanien auch ein relativ starkes Gefälle gibt, was so die verschiedenen Nord-Süd-Gefälle angeht, was irgendwie Arbeitschancen und Einkommen und so weiter angeht. Also ist man in Barcelona, glaube ich, eher ganz gut aufgestellt. Hm. Sie findet sich sehr gut zurecht in Barcelona und zeigt sich da schnell als sehr gute Schülerin. Also da wird sie dann eingeschult und durchläuft das Schulsystem, macht sie auch sehr, sehr gut und ist in der Schule sehr beliebt, hat da schon einen relativ großen Freundeskreis, den sie in der Schulzeit findet und auch später erstmal behalten wird. Sie macht ihren Abschluss und beginnt eine ganz normale Ausbildung zur Sekretärin, also ganz, ganz bodenständig und beginnt dann in ihrer Eigenschaft als Sekretärin bei einer Bank zu arbeiten, also quasi für einen Banker zuzuarbeiten. Klassischer Sekretärinberuf.
Ja.
Also total solide, gute Tätigkeit. Aber sie ist, wie gesagt, schlau, sie ist wissbegierig und sie hat auch gewisse Ambitionen. Und so klettert sie dann immer höher auf der Karriereleiter. Dabei helfen ihr auch ihr offenes Wesen und ihre Sprachbegabung. Also sie kann sich wohl relativ leicht neue Sprachen aneignen. Und das sind alles eben Talente, die dazu führen, dass sie sich innerhalb der 70er Jahre in einem Großkonzern, einer großen Handelskette in Spanien positionieren kann.
Wow, ja, Respekt. Ganz schön hochgearbeitet, würde ich sagen.
Ja, das ist so, Pericia heißt das Ding, das ist so eine Handelskette, also quasi im Prinzip sowas wie Rewe, Lidl, was auch immer. Und da ist sie eben für die Geschäftsführung tätig. Also hat sich tatsächlich sehr, sehr hoch gearbeitet.
Ja, von ganz unten nach ganz oben. Und das in den 70er Jahren in Spanien als Frau, das ist natürlich schon nochmal, also sehr bemerkenswert, wenn man das sich nochmal vor Augen führt. Das ist alles andere selbstverständlich.
Ja, genau. Also sie hat tatsächlich aus, naja, nicht ganz unten, aber doch sehr bescheidenen Verhältnissen den Weg in ein sehr, sehr gutes Leben geschafft.
Mit ganz unten meinte ich also wirklich als Assistentin, ne? Ja. Also da irgendwie also eine Ausbildung begonnen,
ja,
oder zugearbeitet, sage ich mal, und dann bis nach ganz oben. So, das, ja.
Benicia expandiert zu dieser Zeit auch stark, also der Erfolg des ganzen Unternehmens ist auch einfach sehr, sehr stark im Wachstum begriffen und es geht auch darum, über die Grenzen hinaus zu expandieren, aus Spanien heraus in die umliegenden Nachbarländer. Und sie als Assistentin der Geschäftsführung ist da auch immer involviert. Also die begleitet da viele Prozesse. Also es könnte wirklich kaum besser laufen. Auch ihr Familienleben ist im Prinzip wie aus dem Bilderbuch. Sie ist verheiratet. Sie hat einen liebevollen Ehemann. Die beiden sind ebenfalls sehr sozial eingebunden. Also er bringt einen großen Freundeskreis mit. Sie hat, wie gesagt, aus Schulzeiten noch einen relativ großen Freundeskreis. Beide sind sehr beliebt und es gibt dann auch 1981 die quasi Krönung der gemeinsamen Liebe. Die gemeinsame Tochter Chantal erblickt das Licht der Welt.
Okay, ziemlich genau in unserem Alter. Nicht ganz, aber fast.
Ja, also absolutes Bilderbuch insgesamt. Die Familie kann sich auch ein bisschen Luxus leisten. In Barcelona am Hafen hat man ein eigenes kleines Bötchen liegen, mit dem man dann immer wieder so ein bisschen rausfährt und das schöne Wetter genießt. Also im Prinzip könnte jetzt hier langsam der Happy End Vorhang zugehen und wir haben das Leben einer Frau gehört, die in den 70er Jahren stark ihr Schicksal in die eigene Hand genommen und sich wirklich sehr gut hochgearbeitet hat. Aber du ahnst wahrscheinlich, dass das nicht das Ende der Geschichte sein wird.
Ja gut, ich meine, nach der Einleitung habe ich natürlich die Vorahnung, dass es da irgendwann einen sehr massiven Sturz gab und dass sie irgendwie sozial ja abgestiegen ist, und zwar in einer Turbogeschwindigkeit.
Ja, das kann man so sagen. Tatsächlich, der Aufstieg war tatsächlich beachtlich, der Fall ist es allerdings auch. Der beginnt 1995 mit einer Geschäftsreise, eigentlich ganz Standard in ihrem Bereich. Wie gesagt, Patricia möchte über die spanischen Grenzen hinaus expandieren, unter anderem auch ins angrenzende Frankreich. Das ist ja vom Baskenland, wo Barcelona liegt, aus Katzensprung.
Genau.
Und sie wird beauftragt, vor Ort bestimmte Verhandlungen zu führen, vor Verhandlungen, da sie eben auch sehr gut Französisch spricht, und begibt sich dann auf eine Geschäftsreise mit einem Kollegen, einem Spanier namens, einem Franzosen namens Jan, der eben da in Frankreich bestimmte Handelskontakte hat und helfen soll. Und ja, wie du dir vielleicht denken kannst, ist dann aus dieser Kollegenbeziehung im Laufe dieser Geschäftsreise eine handfeste Affäre geworden, und zwar nicht nur ein kurzes Strohfeuer, eine kurze Liebelei, sondern der Gestalt, dass Charo Hals über Kopf alles in Barcelona hinter sich lässt und zu Jan nach Frankreich zieht.
Okay.
Also sie lässt ihre Tochter in Barcelona, sie lässt ihren Mann in Barcelona, kann tatsächlich in Frankreich weiterarbeiten für Patricia, dass er also beruflich und vom Standing her ergibt es erstmal keine Einschränkungen für sie, aber sie macht einen harten Cut, verlässt die Familie für diese Liebschaft und muss dann eben auch den Verlust ihres sozialen Umfeldes in Kauf nehmen, denn das soziale Umfeld steht ziemlich geschlossen hinter ihrem Ehemann, jetzt Ex-Mann, die können ihr Verhalten gar nicht nachvollziehen.
Mhm.
Selbst älteste Freunde wenden sich ab von ihr. Also sie hat jetzt diese neue Liebe, ist in Frankreich beruflich weiterhin gut unterwegs, aber hat so auf sozialer Ebene eigentlich alles verloren erstmal.
Okay, ja, also keine Ahnung, sie ist zu diesem Zeitpunkt in unserem jetzigen Alter ungefähr gewesen. Ne? Also du hast gesagt, 95 gab es diese Geschäftsreise, also dann wird es auch 95, 96 oder sowas passiert sein. Also sprich Anfang 40, startet dann aus Liebe heraus ein Neuanfang und ignoriert dabei natürlich auch ihre sozialen Situationen, sage ich mal, ne? Ihre Abhängigkeiten, Verantwortlichkeiten und so weiter und so fort. Hat zu dem Zeitpunkt auch ein Kind, ein Teenager als Kind. Also von daher ist es sicherlich, also wird sie sich da auch Gedanken gemacht haben, aber es ist natürlich schon ein krasser Schritt.
ja, es ist ja die Zeit, die man dann bei Männern oft gerne als Midlife-Crisis benennt, ne, so die 40er Jahre, wenn man dann vielleicht auch schon relativ lange in einer Beziehung ist und sich dann vielleicht auch fragt, war das jetzt alles für mich, ne? Also je nachdem, wie auch die Beziehung läuft, das, so ist es irgendwie, man weiß ja auch, wie das ist, ne? Dann hat man vielleicht eine lange Beziehung, dann schleicht sich sehr viel Alltag ein und manche Leute können mit diesem Wechsel zwischen romantischer Kennenlernphase und dann der Vertrautheit des Alltags irgendwie nicht umgehen und die brauchen immer neue Stimulation oder vielleicht schleicht sich irgendeine andere Form von Abnutzung ein oder so. Ne? Man steckt ja nicht in ihren Schuhen, aber es ist ja erstmal nicht ungewöhnlich, dass man sich umorientiert, warum auch immer, nur natürlich diese Härte dann auch zu sagen, ich lasse auch mein Kind zurück und fange in einem ganz neuen Land an, das ist schon ein großer Schritt.
Ja, ich sag mal, wir haben das jetzt, ihr Leben ja natürlich auch im Supertempo vorgespult irgendwie, ne? Und so, es gab ja bei Videorekordern immer diesen 2x, 4x Vorspulmodus.
Ja, genau.
daran muss ich jetzt denken. Und von daher kennen wir natürlich alles gar nicht. Also du hast gesagt, sie war sozial gut eingebunden, sie hatte einen Ehemann, sie war verliebt, hatte ein Kind. Das ist alles gut, aber all diese familiären Situationen, die können wir natürlich jetzt hier gar nicht behandeln. Man kann natürlich davon ausgehen, dass es hier und da irgendwelche Reibungen gab. Vielleicht sogar, dass sie als Businesswoman auch vielleicht gar nicht so diesen familiären Draht hatte. Das darf man nicht vergessen, dass es ja doch durchaus auch so ist in so einer hierarchischen Gesellschaft, was so eine Unternehmung ja nun mal auch darstellt, es häufig auch nur durch viel Arbeit, durch harte Arbeit, durch lange Arbeit funktionieren kann, dass man sich hocharbeitet. Das ist durchaus eine Ellbogengesellschaft und da muss man sich als Frau natürlich noch stärker durchsetzen, insbesondere dann, wenn man mal überlegt, dass sie eigentlich ja gerade 10 Jahre oder 13 Jahre lang Mutter war. Ne? Also was ich damit sagen möchte, ist diese krasse Leistung, die auf zwei Seiten stattfindet, derer sie gerecht werden muss, das ist natürlich schon ein enormer Druck, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass das dazu geführt hat, dass sie sich zumindest, also man kann nicht beiden Seiten gerecht werden, dass sie sich dann vielleicht eher zu dem Beruflichen gewidmet hat und so, dass das Familiäre dann gerade insbesondere dann, als das Kind eigentlich schon Teenager war, das heißt eigentlich auch funktioniert war, selbst funktionieren konnte, aus dem Gröbsten raus war, dass das für sie vielleicht auch vielleicht auch rein logischer Schritt war, dass es dann passt für eine Trennung.
Ja, wie gesagt, da wissen wir zu wenig drüber, über die ganze Familiendynamik leider. Es kann so gewesen sein, wie du das jetzt zusammengefasst hast. Ich habe mal irgendwo gelesen, aber das ist jetzt auch, hat jetzt auch keinen Anspruch auf Richtigkeit, dass sie in ihrer guten Position, beruflichen Position, das Gefühl hatte, sie bringt quasi mehr an den Tisch, als ihr Mann es tut. Und sich dann von diesem französischen Geschäftsmann, der so auf einer Ebene mit ihr war geschäftlich, sich da eher gesehen hat, weißt du, so als Couple, das irgendwie gemeinsam erfolgreich ist und nicht einer ist für die Familie erfolgreich, sondern man ist gemeinsam erfolgreich. Aber
ja, das will ich aber gerade damit sagen, so, okay. dass in dem Moment, wenn sie halt sehr stark dieses berufliche und diesen beruflichen Erfolg gefeiert hat durch sehr viel Leistung, muss es ja zwangsläufig auch auf der anderen Seite jemanden gegeben haben, entweder es war die Familie oder eben dann der Ehemann, der quasi sich ein bisschen mehr um das Familiäre kümmern musste. Ne? Und wenn sie dann, wenn es da so ein Gehaltsgefälle gegeben haben sollte, um so eine deutliche Unterscheidung, dann kann ich mir halt auch vorstellen, dass sie, weil sie einfach sehr viel im Alltag damit beschäftigt war, schätze ich mal, kann man unterstellen, zumindest in so einer Position, mit diesem Business-Ding und dann auf der anderen Seite so ein, ich sag mal, netter Franzose um die Ecke kommt, der auch dieses High-Society-Leben führt, sozusagen auf einer Augenhöhe agiert, dann ist die Verlockung natürlich groß, den Schritt dahin zu gehen.
Ja, das ist genau zusammengefasst, perfekt. Wie auch immer, man kann darüber jetzt denken, was man möchte. Ihr Umfeld jedenfalls denkt da nicht das Beste von. Die wenden sich, wie gesagt, komplett von ihr ab. Auch ihre eigene Familie übrigens bricht so den Kontakt erstmal ab zu ihr. Die ist jetzt in Frankreich und zu ihren früheren Kontakten isoliert, bekommt ein anschließendes Jobangebot in Paris und zieht dann nach Paris, um eben noch ein Stück erfolgreicher zu sein, sich besser zu etablieren in Frankreich. Also erstmal läuft da tatsächlich ganz gut weiter. Allerdings wird das nicht immer so sein. Währenddessen lässt sich ihr Mann von ihr scheiden in Barcelona und erhält das alleinige Sorgerecht für die Tochter Chantal. Die ist mittlerweile 14, also in einem Alter, wo man dann durchaus auch mitbekommt, wie die Eltern sich so verhalten und wie das so auf die einzelnen Leute wirkt, was da so passiert.
Ja.
Aber Charlos Leben geht davon erstmal isoliert in Frankreich weiter und läuft jetzt in die komplett falsche Richtung. Jan ist zwar ein erfolgreicher Geschäftsmann, aber auch jemand, der diversen Drogen sehr zugetan ist.
Oh.
Vor allem Kokain ist sein Ding auf irgendwelchen Partys oder halt auch vor irgendwelchen Verhandlungen und er trinkt auch ganz gerne mal einen über den Durst und sie hat immer schon gerne mal was getrunken. Also die hat es jetzt nicht so extrem krachen lassen, aber als, wie sagt man, sie ist niemand, der, sie hat nicht reingespuckt, wenn man ihr was angeboten hat. Ne? Sie hat immer gerne was getrunken. Sie war ein geselliger Mensch.
Ja.
Und durch diese Beziehung entwickelt sie jetzt ein handfestes Alkohol, aber auch Drogenproblem. Also lässt sich da quasi von ihm mit runterziehen in diese Welt.
Mhm.
Durch diese neu entwickelten Süchte gibt es dann auch in der Beziehungsstatik verschiedene Instabilitäten und die Beziehung hält nicht lange, der neue Job hält nicht lange, da wird dann irgendwann auch auffällig, dass sie ja vielleicht das ein oder andere Problemchen hat. Speziell ihre Alkoholsucht wird ihr dann dazu Verhängnis, als immer wieder auffällt, dass sie betrunken oder angetrunken auf der Arbeit erscheint, also sie es auch nicht mehr verheimlichen kann, verbergen kann vor Kollegen, da verliert sie dann in so einem Haifischbecken, wie das dann eben so wirtschaftlich gute Jobs sind. Und da wartet man auf seinen Vorteil, da kann man sich auch keine Fehler leisten und da fällst du dann eben schnell durchs Raster, wenn du eben ein Problem hast.
Ja.
Ja, und so scheitert sie dann in Frankreich eben aufgrund dieser erworbenen Süchte und kehrt Ende der 90er Jahre nach Barcelona zurück. Also quasi als arbeitslose Person, die jetzt da auch eigentlich keine Kontakte mehr in ihrer eigentlichen Heimatstadt hat und eben mit Suchtproblematiken.
Ja, ist natürlich bitter, kläglich gescheitert und ich nehme jetzt mal an, dass, wie hieß der Franzose, Jan?
Jan.
Das ging dann einfach auseinander, er hat weiter sein Ding gemacht und wahrscheinlich, ne?
Genau, ja.
Hm.
Sie hat keine Ersparnisse, die hat quasi, da ist irgendwie sehr, sehr viel Geld so im Laufe der Scheidung und dann durch das aufwendigere Leben in Frankreich dann irgendwie draufgegangen. Also es gab keine Möglichkeit, jetzt groß was anzulegen, auch durch diesen suchtbegleitenden Lifestyle, den man gepflegt hat. Kokain gilt nicht umsonst als Droge der Reichen. Ne? Und auch wenn du ein gutes Einkommen hast, das muss man erstmal bezahlen, diese Süchte. Und sie findet jetzt in Barcelona ein Umfeld vor, das nicht bereit ist, sie wieder mit offenen Armen zu empfangen und ihr dieses Weggehen zu verzeihen. Ihr Ex-Mann und auch ihre Tochter Chantal machen ihr relativ schnell klar, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihr wünschen. Auch ihre Freunde weitestgehend, da erwartet sie keine offenen Türen, die sind auch immer noch auf Seiten des Ex-Mannes und geschockt von dem, was sie getan hat quasi, von wie sie die Beziehung beendet hat. Und nach anfänglichem Zögern kommt sie dann schließlich bei ihrer Mutter unter. Also selbst die Mutter wollte erst sie nicht wieder aufnehmen, aber lässt sich dann tatsächlich erweichen.
Mhm.
Aber auch dieses Arrangement, wieder bei der Mutter zu wohnen, ist ein brüchiges, denn die kommt mit dieser Person, die ihre Tochter geworden ist, nicht mehr so richtig klar. Also die stört sich natürlich an dem Absturz, die stört sich an der charakterlichen Veränderung. Die Joblosigkeit der Tochter ist ein Thema, die ist auch jetzt mental nicht in der Situation, dass sie mit vollem Elan auf neue Jobsuche geht. Die wird wahrscheinlich auch in sowas wie eine Depression gesteckt haben. Die hat alles hinter sich gelassen für diesen Neustart in Frankreich. Das ist dann gescheitert und natürlich ist die jetzt nicht in der besten Geisteshaltung nach Barcelona zurückgekehrt.
Ja klar, das ist natürlich auch ein harter Schritt, dann nach Hause zu kommen und so die große Verliererin zu sein, ne?
Ja, genau. Und ja, wie gesagt, das ist dann zu Hause immer wieder ein Thema. Die Mutter erhofft sich da mehr Initiative von ihr und kann auch mit den Trinkgewohnheiten ihrer Tochter nicht umgehen, die sie da auf einmal neu entwickelt hat. Und so bleibt ihr dann im Jahre 2000 nur der Schritt übrig, die eigene Tochter vor die Tür zu setzen. Also sie sieht das als einzigen Ausweg.
Ja.
Ja, sie bittet sie, die gemeinsame Wohnung zu verlassen, setzt sie quasi auf die Straße. Das ist natürlich jetzt dann so das Endstück dieses Strudels, in dem sie sich befunden hat. Zuerst schläft sie so im Hauseingang und Hausflur des Hauses, in dem die Mutter wohnt. Also Hauseingang, wenn die Türen einfach nicht offen sind. Manchmal, wenn jemand die Tür aufmacht, huscht sie so rein und schläft so im Hausflur im Treppenhaus. Sie erhofft sich wahrscheinlich da, ja, erstmal vertraute Umgebung natürlich. Wenn du auf der Straße bist, dann dauert das wahrscheinlich eine Zeit lang, bis du deine Kreise erweiterst und irgendwo in Gebiete vordringst, die du nicht kennst oder nicht gut kennst. Aber wahrscheinlich erhofft sie sich auch, dass sie das Herz ihrer Mutter so erweichen wird und die sie wieder zurück in die Wohnung holt, weil sie ihre Tochter da nicht auf der Straße sehen möchte.
Ja.
Allerdings passiert das nicht. Also die Tür der Mutter bleibt geschlossen. Charo bleibt auf diese Schlafmöglichkeiten im Hausflur oder Eingang angewiesen und so. Ja, weitet sie dann nach wie vor ihre Kreise etwas weiter aus so und zieht etwas weiter in die Stadt und lebt jetzt eben komplett auf Barcelonas Straßen.
Ah, krass. Krass. Ist natürlich auch wirklich hart von der Mutter.
Ja, das ist ein sehr, sehr harter Schritt. Ich weiß auch nicht, wenn ich mich da jetzt reinversetze, ob ich das hätte durchziehen können. Ich glaube, die Mutter hatte die Hoffnung, wenn sie so diesen harten Schritt geht, dann rafft die Tochter sich auf. Aber das ist natürlich, ich meine, heute wissen wir mehr über Dinge wie Depressionen. Und ich glaube tatsächlich, also ohne das jetzt zu wissen, ich kann mir vorstellen, dass Charo in der Depression war und diesen Leuten, den Betroffenen, hilfst du halt nicht, indem du ihnen den Boden unter den Füßen wegziehst. Also dieses Bild, das oft in der Pädagogik vorhanden ist, jegliche Hilfe entziehen, dann muss man sich selbst helfen. Das kann funktionieren, aber bei Menschen mit irgendwelchen krassen Ängsten, psychischen Problemen, kann das eben auch ganz verheerend in die andere Richtung gehen.
Ja, es ist ja typabhängig. Und jetzt war natürlich die Mutter vorgeprägt von diesen Entwicklungen und diesen Entscheidungen, die Charo in den 90ern traf, sodass sie dann vielleicht ihr insgeheim immer noch unterstellt hat, die taffe Persönlichkeit zu sein, die sich irgendwie hocharbeiten kann und selbst dafür verantwortlich ist und so weiter. Naja, aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass sie eine Tochter gesehen und kennengelernt hat oder wieder kennengelernt hat, die sich massiv verändert hat, sodass man auch da vielleicht erkennen kann, okay, die braucht Hilfe. Jetzt reden wir natürlich aber nicht von einem 15-jährigen Kind, sondern wir reden von einer fast 50-jährigen Frau. Und die Mutter wird wahrscheinlich auch schon Mitte 60 oder sowas gewesen sein. Was kann sie dann selbst noch leisten? Wie kann sie dann noch helfen und unterstützen? Ne? Also da stelle ich mir das Zusammenleben auch sehr schwierig vor, sodass ich zumindest auch Verständnis dafür hätte, wenn sie gesagt hätte, ich habe die Kraft nicht dafür. Was ich interessant finde, ist, ich muss die ganze Zeit an den Fall denken, den wir mit Mike gemacht haben, als wir über das Reh gesprochen haben. Und es in diesem Fall zeitweise auch um die Frage ging, was für eine Geschichte diese Menschen mit sich bringen, die auf der Straße leben. Und hier sieht man mal, dass, ja gut, es war irgendwie, also sie hat die Verantwortung übernommen für diesen Lebenswandel, aber erstmal partout war das jetzt nichts, was man ihr extrem vorwerfen könnte, wenn sie sauber gegangen wäre, sagen wir mal so. Ja, aber man sieht zumindest, dass halt da ein anderer Dunstkreis, andere soziale Kontakte, wie schnell das gehen kann, dass es eben so einen sozialen Abstieg gibt, dass jemand, der total viel erarbeitet hat, richtig gut im Leben stand und auch ein Vorbild für viele Menschen vielleicht gewesen ist, auf einmal ganz unten wieder landet, aber richtig weit unten. So sehr, dass sie irgendwie im Hauseingangsflur ihrer Mutter auf dem kalten Fliesenboden schlafen muss. Also ich finde es schon krass.
Ja, also wie sauber oder nicht sie gegangen ist, wissen wir ja letzten Endes nicht. Wir kennen die Version quasi ihrer Familie. Es kam auf jeden Fall nicht so bei ihr an. Gegen sie spricht natürlich, dass auch ihr Umfeld sich komplett von ihr abgewendet hat. Also das spricht dann schon eher für einen abrupten und nicht so schönen Abgang. Aber auch da weiß man nicht. Oft kontrollieren ja Ex-Partner auch den Narrativ. Wenn sie war in Frankreich, wer weiß, was der Mann, wie der gestrickt war, was der so erzählt hat. Also Wir wissen nicht, wie sie das gehandhabt hat, das ist auch egal, aber sie ist auf jeden Fall aus einem nachvollziehbaren Grund gegangen, die der Liebe folgend, ob das jetzt richtig oder falsch war, mag ich nicht beurteilen, und hatte zu dem Punkt alles, hat sich alles selbst erarbeitet und ist dann daraufhin sehr tief gefallen, das ist richtig, ja. Sie scheint jetzt die Überlegung getroffen zu haben, sich primär in etwas besser gestellten Stadtvierteln zu bewegen, also jetzt nicht so in Stadtvierteln, die vielleicht auch für, weiß ich nicht, höhere Kriminalität oder so ein bisschen prekärere Situationen bekannt sind, sondern sie bewegt sich in Vierteln, die von vermeintlich besser betuchten Leuten bewohnt und frequentiert werden, weil sie da wahrscheinlich mit weniger Gewalt gegen sich rechnet.
Mhm.
Das stellt sich allerdings auch relativ schnell als Trugschluss heraus in einer ihrer ersten Nächte im erweiterten Gebiet, also weg von dem Mietshaus, in dem die Mutter wohnt, wird ihr Nerzmantel gestohlen. Das ist so das letzte, die letzte Erinnerung, das letzte Relikt aus guten Tagen, an das sie sich so klammern konnte, was sie in den ersten Nächten in der Obdachlosigkeit warm gehalten hat. Und da lernt sie, dass eben es auch unter Obdachlosen Konkurrenzkämpfe gibt, dass es da um Schlafplätze geht, um die gekämpft wird oder eben auch Ausrüstung, Kleidung abgezogen wird, wenn andere das Gefühl haben, sie können das besser gebrauchen. Also sie lernt jetzt die Realität der Straße und eben diesen Überlebenskampf aus erster Hand kennen.
Mhm.
Allerdings etabliert sie sich dann da in diesem Gebiet und findet eine Bankfiliale, den Außenbereich einer Bankfiliale und ja, verbringt die Zeit quasi bettelnd auf der Straße. Wenn sie was zusammengebettelt hat, dann trinkt sie hier und da was oder gönnt sich mal was zu essen. Aber sie schläft dann jahrelang jede Nacht im Vorraum von so einer Bank. Also der Vorraum geht auf für die Geldautomaten und die Überweisungsgeräte, wie man das auch aus Sparkassen hier kennt. Und der Hauptraum bleibt geschlossen. Und in diesem Vorraum, da hat sie so eine kleine Ecke gefunden, wo es einen toten Winkel gibt, wo die Kameras nicht hinleuchten und da richtet sie jede Nacht ihr Schlaflager ein. Das scheint für sie irgendwie so ein sicherer und warmer Spot zu sein. Also entwickelt sich so ein bisschen zu einer Art Heimat. Da schläft sie wirklich dann am Ende irgendwie 5 Jahre lang jede Nacht.
Krass.
Immer wieder sucht sie auch so ein bisschen den Kontakt zu ihrer Familie. Die lassen das hier und da zaghaft zu und sind immer wieder erschrocken von dem Bild, das sich ihnen bietet. Denn von der lebensfrohen und einst auch irgendwie ja, blühenden Frau, die sie kannten, ist natürlich nicht mehr viel übrig, jetzt auch durch diese Suchtzeit und durch die Zeit auf der Straße. Sie ist relativ gezeichnet, es gibt nur wenige Fotos und es gibt irgendwie so ein älteres, ein neueres, meine ich, eins ihrer letzten, wo sie dann auf so einem Gartenstuhl sitzt und da sieht man schon, sie ist sehr, sehr gezeichnet von diesem Leben. Sie hat auch irgendwie fast alle Zähne verloren und die Familie bittet sie inständig, speziell ihre Tochter, die möchte den Kontakt wieder zulassen, knüpft das aber an die Bedingung, dass ihre Mutter eine Therapie macht, also einen Entzug und aber auch so eine Psychotherapie, also quasi die letzten Jahre aufarbeitet.
Mhm.
Und so ist Charo immer wieder in Kliniken, auch in psychiatrischen Kliniken, auf freiwilliger Basis, verlässt die aber auch immer relativ schnell wieder. Also sie ist da nie sehr, sehr lange.
Ja.
Die Familie bekommt auch mit bei diesen wenigen Gelegenheiten, wo man sich sieht, dass es durchaus auch immer wieder Übergriffe auf sie gibt von anderen Wohnungslosen oder auch von Passanten, also Beschimpfungen und auch körperliche Übergriffe. Aber sie tut das quasi immer so ab, so ja, das ist halt so auf der Straße. Aber damit kann man klarkommen, so nach dem Motto.
Ja.
Chantal versucht Anfang der 2000er ihrer Mutter mehr zu helfen und begleitet sie zu offiziellen Stellen und schafft es gemeinsam mit so einem Streetworker, der da in Barcelona irgendwie aktiv ist, ihr so eine staatliche Pension zu besorgen, also basierend auf der Zeit, die sie gearbeitet hat, schon so eine Art, so eine Art Mini-Rente.
So eine Frührente oder sowas.
Genau, ja. Aber das bringt nicht den gewöhnten oder den gehofften Erfolg, dass sie ja sich wieder aufrappelt, sondern das hat dann nur zur Folge, dass sie noch mehr trinkt auf der Straße, weil sie das Geld halt wieder komplett für Alkohol investiert.
Oh, okay.
Ja, das ist natürlich auch so eine Problematik, ne? Auch zum Thema dieses, was wir angesprochen hatten, in Deutschland muss niemand obdachlos sein, ne? Dass eben auch die Leute oft so tief in irgendwelchen Suchtproblematiken stecken, dass die Hilfen, die ihnen zuteil werden, dann eben nicht dafür eingesetzt werden können, quasi rauszukommen aus der Geschichte, sondern dann erstmal so der Suchtbefriedigung dienen.
Mhm.
Tja, und so lebt sie dann quasi 5 Jahre auf Barcelona Straßen, nahezu 6, mal mehr, mal weniger im Kontakt mit ihrer Familie, bis zum 15. Dezember 2005, einem Tag, der quasi alles ändern wird und in Spanien noch lange für Diskussionen sorgen wird.
Ja.
Um 9:30 Uhr abends, noch bevor Charo ihr Nachtlager bezieht, betritt ein junger Mann diese Filiale, in der sie immer schläft, Ricard Pinilla Barnes, ein 18-Jähriger aus der Gegend, aus dieser besser gestellten Gegend, und hebt da Geld ab. Der hat einen Abend geplant mit Freunden im Restaurant, einen draufmachen in Barcelona, und wohnt da relativ nah. Ob er Charo schon mal irgendwie vorher gesehen hat oder nicht, ist nicht bekannt, aber da betritt er diese Bank das erste Mal. Kurz danach wird sie dann gefilmt, wie sie sich da ihr Lager einrichtet, wie quasi jeden Abend.
Ja.
Die Nacht verläuft erstmal relativ ruhig. Sie baut sich da außerhalb des Sichtfeldes der Kamera ihren Schlafplatz auf. Ich denke, ja, das ist so ein bisschen auch so ein Lerneffekt gewesen, dass sie irgendwie wusste, wo geht die Kamera hin, wo nicht, und dann einfach auch so aus Gründen der Menschenwürde einfach auch in einem unbeobachteten Spot leben wollte. Ne? Also ich würde das zumindest so tun, dass ich dann mir denken würde, muss ja nicht alles gefilmt werden, was ich mache, und die Kamera an sich verspricht ja auch ein bisschen Sicherheit dann nochmal, ne? Gerade wenn man weiß, dass das Leben auf der Straße hart ist.
Ja, ja, auf alle Fälle.
Gegen 10 scheint sie sich dann hinzulegen, da wird sie nicht mehr erfasst von der Kamera, und die kleine Bankfiliale versinkt in Ruhe. Es ist ein, weiß nicht, ruhiger Abend, keine Laufkundschaft kommt. Erst gegen 1 Uhr nachts öffnet sich die Tür der Bankfiliale wieder, und erneut betritt Ricardo Bardes die Bank, diesmal allerdings mit einem Freund, Oriol Plana Simon. Die beiden haben zusammen gefeiert und das Geld ist leer gegangen, ist ausgegangen, die waren in teuren Restaurants essen, die waren auch ein bisschen im Club. Die haben auch vorher schon auf der Straße Obdachlose attackiert, die haben nämlich ein Problem mit Obdachlosen, das sind schnöselige Kids aus gutem Hause, die auch zur Neonazi-Szene Barcelonas gehören und deswegen natürlich auch Menschen, die sozial unten stehen, generell verachten. Zum einen, weil sie nie in dieser Situation waren, zum anderen, weil das halt auch zu dieser Ideologie gehört. Und so haben sie bereits am früheren Abend einen wohnungslosen Menschen beleidigt und auf ihn uriniert, das ist bekannt. Und das scheint wohl auch häufiger vorgekommen zu sein, dass die Obdachlose angegriffen haben.
Ich muss dazu sagen, Fabian, ich konnte nicht widerstehen und habe jetzt mal live mal gegoogelt und ich weiß jetzt schon, was passieren wird. Höre aber trotzdem weiter zu und sehe nur diese Fratzen in diesen Aufnahmen und denke mir, Alter, heftig.
Ja.
Also, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, nur damit du weißt, wo ich gerade bin.
Ja, ich konnte es in deinem Gesicht sehen. Das ist der Vorteil an der Kamera. Ich wusste, dass du googeln wirst parallel und ich konnte gerade in deinem Gesicht ablesen, wo du gelandet bist, ja. Ja, also wir können auf jeden Fall festhalten, Ricard und Oriol sind ganz schöne Kackwichser, weil das offensichtlich deren Hobby ist, Menschen, die sozial eh schon ganz unten sind, ja, zu attackieren, auf sie zu urinieren, sie zu schlagen, sie zu beschimpfen. Ich denke, das ist eine Bezeichnung, die den beiden gerecht wird. Und so betreten sie eben diesen Vorraum der Bank erneut. Ob sie das jetzt gezielt gemacht haben, weil sie wissen, da wohnt jemand, oder ob sie wirklich das die nächste Bank war, wo sie Geld holen konnten, das weiß man nicht. Jedenfalls heben sie erneut Geld ab und schauen dann immer wieder in die Ecke, wo Charos Lager ist. Also man kann, was passiert aufgrund der Kameraaufnahmen bis zu einem bestimmten Punkt, sehr gut rekonstruieren. Also man weiß auf jeden Fall, sie nehmen sie wahr, sie schauen immer wieder dahin. Es gibt so gestikulieren untereinander, aber auch in diese Richtung. Und anhand von Mimik und Körpersprache kann man sich darüber, oder kann man sich vorstellen, kann man ablesen, dass sie sich über die Frau dort lustig machen, auch sie wahrscheinlich beschimpfen, beleidigen, auch in ihre Richtung das irgendwie schon kommunizieren.
Hm.
Und ja, verlassen diese Bankfiliale dann wieder, betreten die allerdings dann nochmal, wieder feixend und sich lustig machend und offensichtlich wieder die Frau beschimpfend, und jetzt entsteht so eine kurze Sequenz, wo einer von beiden immer oder beide zusammen immer die Bank verlassen. Draußen steht ein größer Müllcontainer und die holen jetzt offensichtlich allen möglichen Müll und Unrat und werfen das zu ihr oder schlagen sie auch damit. Also es gibt dann da so eine Pylone, also so ein Plastikhütchen, was auf der Straße steht. Damit schlägt Oriol nach ihr, sie werfen Müll auf sie und beschimpfen sie offensichtlich.
Ja.
Und sie ist dem erstmal ausgeliefert und ja, man kann anhand dieser Kameraaufnahmen dann nachvollziehen, das dauert alles in allem so circa 7 bis 8 Minuten. Dann verlassen die beiden den Vorraum der Bank wieder, wahrscheinlich um nach weiteren Gegenständen zu suchen, um sich da irgendwas einfallen zu lassen. Sie schafft es allerdings in der Zeit aufzustehen und diese Außentür zu verriegeln. Also es gibt da offensichtlich so eine Möglichkeit, die zuzumachen komplett. Das hat sie sich im Laufe dieser 5 Jahre, die sie da wohnt, irgendwie abgeguckt und angeeignet, dass man im Notfall diese Tür komplett verschließen kann.
Was ja vielleicht auch der Grund war, warum sie dort schlief. Also
ja, möglich.
Ja.
Also zum einen halt Wärme, zum anderen eben so eine gefühlte Sicherheit durch die Kamera und zum anderen vielleicht eben auch die Möglichkeit, tatsächlich abzuschließen. Das kann gut sein, ja. Jedenfalls macht sie das, sie schließt die Tür, da gibt es dann auch so Kamerabilder, vielleicht hast du die auch gesehen, wo die beiden dann quasi gerade an der Tür eintreffen, als sie die verriegeln und man sieht, dass die einfach hart genervt sind, dass sie nicht reinkommen. Also Charo hat jetzt einen kleinen Erfolg, einen kleinen Triumph. Sie kann sich da einschließen und sie kann diese Arschlochaktion der beiden Teenies erstmal abwehren und ablocken.
Ja, genau. Also ich habe diese Bilder gesehen, wie sie da, also man sieht sie fast von vorne quasi, wie sie von einer Art Tür weggeht. Was das genau ist, konnte ich jetzt im Einzelnen nicht erkennen. Jetzt, wie du es beschreibst, ist es natürlich klarer.
Ja, das ist natürlich klar, wenn man jetzt keinen Kontext hat, dann sieht man einfach nur diese Bilder und weiß nicht so genau, was da passiert. Das scheint jetzt auch erstmal alles Erfolg zu haben. Sie scheint jetzt ihre Ruhe zu haben. Die Nacht legt sich wieder ruhiger über diese kleine Bankfiliale. Sie findet vielleicht auch noch ein bisschen Schlaf. Jedenfalls ist sie wieder aus der Kamera verschwunden und scheint wieder in ihrer Ecke zu liegen. Ob sie da jetzt schläft oder nicht, kann ich nicht sagen. Da klopft es gegen 4:30 Uhr morgens an der Außentür der Bankfiliale. Da steht jetzt ein 16-jähriger junger Mann, den sie noch nie gesehen hat, der also nicht zu diesen Angreifern gehört hat. Juan José Mera, und signalisiert, dass er Geld abheben möchte. Also der klopft an und zeigt immer wieder auf den Geldautomaten. Und Charo zögert erst, aber wie gesagt, will dem offensichtlich auch nicht im Wege stehen, sich Geld zu holen. Vielleicht denkt die, der braucht Kohle für ein Taxi oder so. Sie bringt ihn auch nicht mit diesen Angreifern in Verbindung. Es ist ja jetzt auch schon einige Zeit vergangen. Und sie öffnet diesen Vorraum erneut für den Neuankömmling.
Ja.
Der fragt sie offenkundig nach einer Zigarette. Also das kann man so auch an seiner Gestik ablesen. Sie hat scheinbar keine, legt sich wieder hin. Und er ist aber natürlich eine Vorhut und ein Freund der anderen beiden und natürlich nur gekommen, um irgendwie wieder einzudringen in diesen Raum und den Raum zu öffnen.
Oh, wie übel.
Die haben scheinbar ihre ganze Energie einfach nur darauf verschwendet, da jetzt irgendwie 3,5 Stunden auf der Straße rumzuhängen, zu trinken und sich zu überlegen, wie sie diese Frau weiter quälen können und zu ihr hinkommen können. Also deren Leben scheint auch einfach relativ leer und armselig gewesen zu sein, wenn das so der normale, die gute Nachtbeschäftigung war, die denen so vorgeschwebt hat.
Ja, das kann man so sagen.
Jedenfalls treten jetzt auch Ricard und Oriol wieder auf den Plan. Die haben so leere Papprollen gefunden, so Industriepapprollen, wo dann, weiß nicht, so großes Papier drum gewickelt war, also so stabile Papprollen, du weißt, was ich meine, ja? Also nicht so, nicht so wie wenn du zu Hause deine Cevas leer machst, sondern so eine etwas größere Version.
Ja.
Und die haben sie jetzt mitgebracht und benutzen die quasi als Schlagstöcke, mit denen sie auf Charo einschlagen, wie zuvor mit dieser Pylone, mit diesem Hütchen. Und das dauert ungefähr so eine Viertelstunde.
Ja, die Dinger sind wirklich ziemlich fest, ne? Also das sind immer so Rollen, oh, ich weiß gar nicht, woher man die hatte. Wenn man irgendwie mal irgendwas extrem hart, es gibt so richtig harte Pappe, die wird manchmal verwendet, um irgendwelche Elektrogeräte oder sowas einzupacken. Ich weiß nicht, ob ihr die da draußen die kennt. Das sind manchmal auch solche Winkelstücke oder sowas, die sind einfach super robust, ne? Wenn man sich das Ganze als Rolle vorstellt. Ah ja, so ein bisschen wie vielleicht bei Alufolie, das Innere.
Ja, genau.
Nur noch härter vielleicht, ne? Und,
genau.
Und halt groß.
Noch härter und noch größer, ja. Genau. Ja. Es gibt das zum Beispiel, wo dann so diese Knallfolie aufgerollt wird, um Sachen zu verpacken.
Ja.
So zum Beispiel. Ja, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall, diese Dinger werden jetzt benutzt als Schlaghilfen, bis die irgendwann auch kaputt gehen. Das ist ja letztendlich auch nur verleimte Pappe. Die bricht auch irgendwann. Und ja, Ricard wird dann nochmal gefilmt, wie er die Bank nochmal verlässt, um circa 5:10 Uhr und mit einem blauen Kanister in der Hand zurückkommt, den er offensichtlich irgendwo gefunden hat. Vielleicht war da irgendwie eine Baustelle oder so. Oder jemand hat ihn einfach so abgestellt. kann man jetzt auf der Kamera nicht sehen. Im Nachhinein weiß man, dass sich in diesem Kanister leicht entflammbarer Verdünner befunden hat, mit dem die Jugendlichen jetzt ihr Opfer übergießen und es anzünden. Die Kamera in der Bank hält der Hitze nur kurz stand und platzt dann. Also da ist dann vorbei, da wissen wir da nicht, wie es weitergeht. Das Letzte, was die Kamera einfängt, ist Oriols Gesicht, der offensichtlich sehr belustigt an der Außentür steht und das Ganze ziemlich toll findet, was er da sieht. So eine Aufnahme, die auf jeden Fall auch große Gewaltfantasien in einem weckt, wenn man sich die anguckt und die Geschichte dazu kennt. Auf jeden Fall komplett empathieloser, kleiner Wicht auf jeden Fall. Und das, ja, das ist beängstigend, finde ich, dass Leute so sind, ne? Dass du als 18-Jähriger einfach eine Frau beim Brennen beobachten kannst und das offensichtlich lustig finden kannst. Weil, und da sind wir wieder bei einem Thema, was wir ganz, ganz oft schon haben, du diese Person schon im Vorfeld entmenschlicht hast, aufgrund ihres sozialen Status. Ne? Das ist für dich kein oder für diese Person in dem Moment kein gleichwertiger Mensch. Das ist halt einfach nur Schmutz. Und dass da eine schmerzvolle Geschichte hintersteckt, dass das eine Person ist, die mit Sicherheit nicht gerne so lebt, wie sie lebt, das wird dann ausgeblendet und auf die Leute, die eh schon am Boden sind, da kann man halt am leichtesten treten.
Ja, ja, ja. Krass. Also wirklich total schrecklich. Ich verstehe es nicht. Und ich nochmal, also dieser Vergleich zum Reh, hier wirklich haben wir zumindest mal einen Einblick in die Biografie und wissen, können zumindest grob erahnen, wie sie sich gefühlt haben muss und so weiter. Was dazu geführt hat, wissen wir ungefähr, weswegen sie dort landete. Fakt ist, wie du schon sagtest, diese Entmenschlichung, dieses von außen wahrnehmen, das ist halt auch so komplett ignorant. Das ignoriert komplett die Situation, dass dieser Mensch mal ein Leben hatte und dass es immer Gründe gab, die dahin geführt haben.
Ja, genau. Über der Bank gibt es Wohnungen in dem Gebäude und die Hausbewohner bemerken schnell, dass da was brennt und rufen die Feuerwehr. Die kommt um circa 5:10 an und entdecken dann da zu ihrem Schrecken eine Person, eine brennende Person in diesen Flammen in dem Vorraum. Und auch wenn Charo relativ schnell ins Krankenhaus eingeliefert wird, also schon 5:45 ist die im Krankenhaus und wird behandelt, können die Ärzte nicht viel machen. Knapp 70% des Körpers sind verbrannt.
Alter, schrecklich, maximaler Horror, ganz schlimm.
Ja, und nach 24 Stunden Behandlung stirbt sie dann mit 51 Jahren am 17. Dezember 2005 an multiplem Organversagen, einfach hervorgerufen durch diese krassen Verbrennungen. Die Polizei leitet natürlich Ermittlungen ein und aufgrund des Kameramaterials kann man dann natürlich auch relativ schnell rekonstruieren, was passiert ist und hat dann natürlich auch relativ gute Bilder von den Jungs. Zuerst erkennt man Oriol und kann den auch identifizieren und überwacht dann dessen Telefon und kann dann Rückschlüsse darauf ziehen, mit wem er den Abend verbracht hat und dann quasi auch teilweise schon rekonstruieren, was passiert ist. Also die sprechen da auch drüber. Und so werden die drei Jungs dann am 18. Dezember auf einer Party festgenommen, die alle zu dritt besuchen. Beziehungsweise Juan, der Jüngste, der ist irgendwie noch auf freiem Fuß, der wird einen Morgen später, kann dann halt am nächsten Morgen quasi gefangen genommen werden. In den spanischen Medien ist natürlich die Hölle los, die überschlagen sich in der Berichterstattung aufgrund des Alters, ne? Also Oriol und auch Juan, 16 Jahre, Ricard, 18, das ist krass, wäre heutzutage natürlich noch eine krasse Schlagzeile wert, aber vor 20 Jahren, da hat man sowas umso weniger noch von so jungen Leuten erwartet, solche Gewalttaten, da war der Schock noch größer. Und eben, zumal, wie gesagt, das alles Leute aus gutem Haus waren, die Gegend gilt als wohlhabende Gegend und da erwartet man ja so im Allgemeinen dann auch nicht so eine Gewalt. Das ist natürlich total naiv, weil das in allen Schichten vorkommt, aber das weckt eben auch nochmal besonderes Interesse.
Ja, also ich finde diese krasse Menschenverachtung, die ja auch immer wieder in Filmen thematisiert wird, American Beauty und andere, da finde ich halt auch, muss man sagen, das finde ich besonders eklig tatsächlich. Ne, dieses wirkliche Herabsehen, aber dann auch entwürdigen und gar nicht mehr als Mensch wahrnehmende, das ist schon heftig. Und dass sie ein paar Tage später nach dieser Tat auch einfach auf eine Party gehen, finde ich umso heftiger. Was mich interessieren würde, Das wird man jetzt natürlich nicht wissen. Die werden natürlich vor Gericht dann auch versucht haben, irgendwie das Ganze sich zu entschuldigen oder irgendwie, keine Ahnung, zumindest zuzugeben, dass es nicht in Ordnung war. Aber mich würde wirklich interessieren, wieso diese Chatverläufe oder die Telefonate zwischen diesen Tagen gewesen sind, ob sie es da immer noch oder wie sie dann dazu standen, bevor sie erwischt wurden quasi, weißt du? Das wirst du jetzt natürlich nicht wissen, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die das jetzt vielleicht weder gut noch schlecht gefunden haben, sondern einfach hingenommen haben, wie es war. Vielleicht fanden die es auch irgendwie gut, wer weiß.
Also ich kann nicht sagen, wie die das gefunden haben, da ist nichts zu veröffentlicht, aber aus dem Kontext heraus, zu dem ich jetzt gleich komme, kann man schließen, dass die das ziemlich gut fanden. Ich habe mich natürlich gerade vertan, Oriol ist auch 18 gewesen. Also Juan war der Jüngste mit 16, Oriol und Ricard 18. Ja, was die genau dazu, was genau dazu zu lesen oder zu finden war, weiß ich nicht. Erstmal kommen die Jungs ins Untersuchungsgefängnis. Da werden die sehr herzlich von ihren Mitgefangenen begrüßt. Die haben das natürlich alle mitbekommen und der Hass der Mitgefangenen ist diesen Jungs gewiss. Die werden quasi täglich mehrfach angegriffen, bewusstlos gewürgt, verprügelt. Also die kriegen jetzt erstmal ein bisschen ihre eigene Medizin von den wütenden Mitgefangenen ab. Man hat, man hat die wohl auch, also man wirft der spanischen Justiz auch vor, man hätte die bewusst nicht isoliert, um denen so ein bisschen auch eine Lektion zu erteilen. Keine Ahnung, ob das so war. Die haben auf jeden Fall keine schöne Zeit in Untersuchungshaft. Und diese Untersuchungszeit, die zieht sich auch 2 Jahre bis zum Prozessbeginn. Auch da kann man jetzt unterstellen, dass die spanische Justiz das vielleicht extra ein bisschen in die Länge gezogen hat.
Ja, würde mich jetzt nicht wundern.
Die müssen aber auch relativ viel Beweismittel sichern. Die Jungs haben zwar alle eine weiße Weste offiziell, keine Vorstrafen, liegt aber wohl auch daran, dass deren Eltern die immer wieder rausgekachelt haben, wenn irgendwas war. Und die finden Fotos und Videos, die die drei gemacht haben, relativ viele, auf denen zu sehen ist, dass die systematisch und häufig wohnungslose Menschen einfach schikaniert und gequält haben. Da haben die beispielsweise Mülltonnen über Leuten ausgeschüttet, die verprügelt, denen ihre Schlafsäcke angezündet und so weiter, auf die uriniert, die bespuckt. Also das scheint wirklich ein Hobby von denen gewesen zu sein, Obdachlose zu quälen und zu schikanieren. Und bei Charo hat es dann halt einfach einen extremen Klimax gefunden. Vielleicht haben sie auch schon mal vorher jemand getötet, weiß man ja nicht. Also wenn wohnungslose Menschen sterben, dann wird das ja auch oft so, ja, die sterben halt. Ne? Das war dann vielleicht untereinander ein Streit oder so. Da wird nicht so gesucht, wie wenn, weiß ich nicht, du oder ich jetzt tot irgendwo liegen würden.
Ja.
Und ja, in diesem Kontext, in diesen Aufnahmen, die es gibt und diesem ganzen Material, das es gibt, glaube ich schon, dass die ihre Tat auch relativ toll fanden.
Boah, krass. Was für Typen. Schrecklich.
Ja, das sind, weiß ich nicht, das tut einem fast... Ja,
du hast es vorhin schon gesagt, das ist wirklich so einfach ekelhafte Schnösel gewesen, ne?
Und das war
ich finde das Wort, also wie gesagt, wenn man die Bilder sieht, ich finde dieses, der Begriff Fratze passt wirklich gut, weil man sieht all die Hässlichkeit ihres Charakters in diesen Gesichtszügen, wenn man sich diese Bilder ansieht.
Die Bilder aus der Bank.
Ja.
Ja, das genau, du siehst einfach, dass es aus sich heraus hässliche Menschen sind. Ja.
Richtig.
Ja. Diese hämischen Scheißgesichter, ja, ich will da jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Ihr könnt das googeln, guckt euch das an, da gibt es relativ viel Material. Ich werde natürlich auch ein bisschen was bei Insta hochladen. Stichwort an dieser Stelle, wenn ihr uns zuhört und noch nicht folgt, dann tut das mal. Ich hatte ein sehr, ein sehr größenwahnsinniges Ziel für dieses Jahr, was die Community angeht. Das Wachstum stagniert so ein bisschen. Lasst uns erstmal zumindest die 6000 voll machen. 500 brauchen wir noch. Leute, gebt mal Gas und macht weiter Werbung für uns. Ihr seid unsere PR-Abteilung. Wir haben kein Social-Media-Team. Wir haben keine Werbung. Und mich bestürzt es immer. Ich habe neulich irgendwie in so einer Facebook-Gruppe gelesen. Da hat jemand gefragt nach True-Crime-Podcast-Geheimtipps. Und 90% der Antworten war Weird-Crimes, Mord of X und Mordlust. Und das sind halt bei weitem keine Geheimtipps. Ich finde es dann immer schade, wenn ich bei solchen Threads dann nur die ganz großen lese, so als ob es keine kleinen gäbe, die es erwähnenswert wären. Dabei gibt es Licht im Dunkel von Mord und Totschlag und so weiter. Gute Leute, die gute Arbeit machen, aber die einfach viel zu selten genannt werden und gerade wir haben es echt nötig, um zu wachsen und Aufmerksamkeit zu bekommen. So, egal, zurück zum Fall.
Jo.
Ja, also man kann ja sehr gut nachvollziehen, was da passiert ist. Ne? Deswegen hat das Gericht auch direkt einfach eine Ahnung von dem, was passiert ist. Letztlich sagen die halt, sie wollten sie nur ärgern, sie wollten natürlich nicht anzünden, die wollten einfach nur ein kleines Feuerchen machen und sie damit erschrecken und hatten dann keine Ahnung davon, wie stark das gehen würde. Da aber auf dem Kanister mehrfach darauf hingewiesen ist, dass die Flüssigkeit sehr stark brennbar ist und auch an der direkten Reaktion eben dieses Feixen und Lachen schenkt das Gericht denen halt keinen Glauben, sondern geht davon aus, dass es wirklich gezielt ein Anzünden eines Menschen war, mit der Absicht, diese Person zu töten.
Ja.
Also so, ich wollte der Person ein bisschen Angst einjagen mit einem kleinen Feuerchen. Hallo, du hast gerade einen ganzen Kanister über dir ausgegossen, ne, und du siehst auf dem Logo eben stark entzündlich. Ja, also es ist sehr, sehr unglaubwürdig.
Ja, es ist, war ja zu erwarten, dass das so die Verteidigungsstrategie sein wird, weißt du?
Ja, zudem kommt natürlich noch dazu, dass selbst trotz der starken Verbrennung der Leiche immer noch die Hämatome der zuvor stattgefundenen Misshandlungen festgestellt werden konnten. Also die ist halt auch nicht nur ein bisschen geschlagen worden, sondern schon sehr, sehr massiv, dass das nach dem Feuer immer noch feststellbar ist, ne? Und da kann man dann den Grad der Gewalt ablesen, der schon zuvor stattgefunden hat. Und da sagt das Gericht dann natürlich, fickt euch mit eurer kleinen Geschichte. Das war ganz anders, was da passiert ist.
Ja.
Ja, dann versuchen sie natürlich noch das Übliche. Das war alles gar nicht so. Aufgrund des Alkoholkonsums waren die betrunken und der Kanister ist umgekippt und die Kippe ist denen aus der Hand gefallen und dann in den. Aber man kann eben alles genau nachvollziehen und.
Also da würde ich als Gericht ja erstmal pauschal nochmal irgendwie eine Strafe draufsetzen, weil sie versucht haben, die Leute für dumm zu verkaufen.
Ja.
Also wirklich, das ist ausgekippt, durch Zufall mit dem Fuß gegengestoßen. Man sieht es auch in den Bildern.
Ja, zum einen das und zum anderen hatte die Feuerwehr auch schon aus Eigenantrieb ein Gutachten erstellt, aus dem auch klar hervorgeht, dass die Flüssigkeit gezielt von oben herab ausgeschüttet wurde. Also nicht irgendwie, der Kanister ist umgekippt, das ist dann rübergelaufen, sondern es ist wirklich gezielt auf sie gegossen worden. Also es gibt ein Feuerwehrgutachten und es gibt eben die Kameraaufnahmen, die auch teilweise was rekonstruierbar machen. Da gibt es dann keine Chance, irgendwie sich der Verantwortung zu entziehen. Und so, ja. Und so werden dann alle natürlich für schuldig befunden und nach spanischem Jugendstrafrecht verurteilt. Ja, jetzt wirst du dich fragen, wie sieht das aus mit dem spanischen Jugendstrafrecht? Zu was für Strafen sind die Herrschaften verurteilt worden?
Richtig.
Ja, Juan als Jüngster kommt mit einer Haftstrafe in Höhe von 8 Jahren davon. Anschließend nochmal 5 Jahre Bewährung, also der darf sich quasi nach 8 Jahren Gefängnis dann weitere 5 Jahre nicht zu Schulden kommen lassen, sonst nochmal rein. Und Ricard und Oriol als Haupttäter und auch als 18-Jährige, die bekommen 17 Jahre und müssen für den Sachschaden aufkommen, der da in dieser Filiale entstanden ist. Das ist natürlich auch wahrscheinlich eine relativ teure Angelegenheit.
Hm. Ja, 17 Jahre, das heißt, die sind jetzt raus.
Die sind raus, ja.
Je nachdem, wenn die Familien ihnen den Rücken gestärkt haben, beziehungsweise nach wie vor zu ihnen standen und dementsprechend gut betucht waren, wie es die Gegend drumherum vermuten lässt, dann wird das mit dem Sachschaden vielleicht gelöst worden sein, relativ schnell möglicherweise. Was soll ich dazu sagen? Weiß ich nicht.
Ja, also es gibt da auch nicht mehr viel zu sagen. Die Tochter von Charo verliest vor Gericht noch einen Brief an die Angeklagten, wo sie auf das schwere Leben ihrer Mutter eingeht und dann quasi die Leute dafür verantwortlich macht, dass ihre Mutter nie wieder die Chance haben wird, sich da nochmal rauszukämpfen und auch, dass es nie wieder eine Versöhnung der Familie geben wird aufgrund dieser Tat. Es gibt dann auch irgendwelche vorgetragenen Entschuldigungen der drei, aber die werden allesamt auch als ja eher taktischer Natur eingeschätzt. Also nicht so, dass denen jetzt wirklich die große Reue gekommen ist, höchstens Reue darüber, eben ins Gefängnis zu müssen.
Mhm. Ja, übel, übel. Oh Mann. Ich würde sagen, das war schon mal echt ein echt mieser Auftakt zum Wahlsonntag.
Ja, das ist ein sehr krasser Auftakt. Aber es führt so ein bisschen unseren Monat irgendwie zu einem passenden Ende. Wir haben jetzt eigentlich nur über richtig schlechte Menschen gesprochen, ne? Also der Golden State Killer, gut, bei der Mutter von Gypsy Rose, da kann man diese psychische Störung noch anführen. Aber wir hatten dann in unserer letzten Folge noch eine Person, Singleton, der ja wohl auch ein extremer Dirnenspross war. Und wir schließen mit drei Dirnensprossen. Also wir sind uns treu geblieben in diesem Monat.
Ja, das kann man so sagen.
Ja, das ist eben ein Fall, den ich schon lange erzählen wollte und auf der Liste hatte, eben weil er diese Dimension von Gewalt gegen Menschen beinhaltet, die sowieso schon am untersten Ende der Nahrungskette stehen und die sowieso schon alles verloren haben, wo man ja sich vielleicht überlegen sollte, ob man nicht gerade diesen Menschen mit besonders viel Respekt begegnen sollte. Also klar, ich bin teilweise auch genervt, wenn ich durch Köln gehe und ich werde auf dem Weg vom Kölner Hauptbahnhof zur Domplatte von ungefähr 80 Leuten gefragt, ob ich einen Euro habe. Ja, das, keine Ahnung, das kann stressig sein. Natürlich gibt es da auch irgendwie unangenehme Menschen, aber ganz oft sehe ich da einfach in sehr gebrochene Gesichter und in sehr traurige Augen und zumindest Freundlichkeit haben die verdient und nicht so behandelt zu werden, das ist unter aller Sau und kein Mensch sollte sich über solche Menschen stellen, weil er bisher Glück hatte im Leben. Ja, das kann, wie wir gesehen haben, relativ schnell gehen, dass man selber in so einer Situation landet.
Ja, es war eigentlich schon ein perfekter Abschluss und insbesondere so kleine drei Käse hoch Juppies, die einfach gar keine Ahnung vom Leben haben. So, ne, weißt du, die können das einfach nicht beurteilen und sich dann über andere Menschen hinwegzusetzen, derartig gewalttätig zu sein und so weiter. Also ich weiß nicht, ich glaube, das Krasseste, was, wenn man sich gestört fühlt, dann kann man einfach ignorant reagieren und nicht antworten, was unhöflich ist, aber es ist zumindest eine Möglichkeit zu sagen, okay, man zeigt die kalte Schulter so und fertig. Aber ja, alles andere, das macht fassungslos, da weiß man nicht wirklich, wie man damit umgehen soll. Und du hast es gerade schon gut zum Ende gesagt, also leben und leben lassen und einfach vielleicht an so einer Stelle einfach Dankbarkeit zeigen, dass es einem selbst gut geht.
Ja, und sich eben einfach auch vor Augen führen, dass da ein Schicksal hintersteht, das vielleicht auch andere Leute in die Knie gezwungen hätte. Ne? Das muss man sich halt auch immer überlegen. Ja, etwas mehr Empathie, etwas mehr Respekt und dann wäre die Welt insgesamt ein deutlich besserer Ort. Naja, das Wort zum Sonntag, zum Wahlsonntag. Ansonsten erneuere ich noch einmal kurz den Aufruf. Folgt uns doch bei Instagram, wenn ihr das noch nicht tut. Wenn ihr Bock auf Merch habt, dann schaut mal im Shop vorbei. Wenn ihr mögt, was ihr hört, dann könnt ihr uns einen Kaffee bei Ko-fi ausgeben. Und, kurzer Werbeblock, ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, indem ihr bei Holy einkaufen geht. Mit dem Code BLUTRAUSCH5 gibt es 5 Euro Rabatt für Neukunden und mit BLUTRAUSCH 10% für Bestandskunden. Lohnt sich, geiles Sortiment, schaut mal rein. Schönen Sonntag und wählt das Richtige. Ist natürlich ein dummer Aufruf, weil die Folge nach Sonntag rauskommen wird, aber ich habe Vertrauen in euch.
Wenn ihr das hier hört, dann gehen wahrscheinlich die ganzen Verhandlungen los, wer mit wem zusammen. Naja, wir kennen das ja vom letzten Mal. Wir sind sehr gespannt auf jeden Fall und wünschen euch alles Gute.
Alles Gute, ciao.
Ciao.